external service. Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Dingser. Hallo und herzlich willkommen. An diesem Donnerstag kommt eine amerikanische Delegation nach Polen, um mögliche Standorte für dauerhafte US-Militärbasen zu besichtigen. Geht es nach dem Verteidigungsressort, sind die Amerikaner ernsthaft interessiert. Der Spiegel nennt Polen ein Versuchsgelände für eine neue Form russischer Aggression und muss man Milliardär sein, damit der polnische Staat einem zur Seite springt? Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem:
Die Pilger waren überall. Sie belagerten alle Beichtstühle. Priester mussten Beichten in der Sakristei abnehmen. Aber nicht nur dort. Es gab keine Beichtstühle mehr. Die Geistlichen mussten ihre Dienste auf den Stufen oder irgendwo in den Ecken an den Mauern verrichten.
Vor 70 Jahren wurde der Wallfahrtsort Jasna Góra für einen Tag zum Schauplatz eines Massenprotests gegen die kommunistische Macht, ohne dass ein einziges Wort gegen sie gefallen wäre. Wir erinnern an das Gelübde der Nation, das 1956 zu einer Demonstration gegen kommunistische Kirchenfeinde wurde. Außerdem geht es auch um das goldene Zeitalter der Renaissance, eine Zeit des kulturellen Aufbruchs, der Toleranz und der großen Jagiellonen, aber auch von politischen Versäumnissen, deren Folgen Polens Geschichte noch lange prägen sollten. Wir wünschen Ihnen eine zahnhalbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: US-Delegation prüft mögliche Standorte für dauerhafte US-Militärbasen und neue Regeln für Schulessen sorgen für politischen Streit. Der polnische Geheimdienstkoordinator Tomasz Siemoniak hat in den Vereinigten Staaten CIA-Direktor John Ratcliffe getroffen. Im Mittelpunkt standen die Sicherheit Polens, mögliche Konflikteskalationen und die jüngsten Kontakte amerikanischer Regierungsvertreter mit Russland. Siemoniak informierte Ministerpräsident Donald Tusk anschließend über die wichtigsten Ergebnisse. Er bezeichnete die enge Zusammenarbeit der Geheimdienste als ein Fundament des polnisch-amerikanischen Bündnisses. Ratcliffe hatte Ende August in Moskau die Chefs des russischen Auslandsgeheimdienstes und des Inlandsgeheimdienstes FSB getroffen. Gleichzeitig wird an diesem Donnerstag und Freitag eine US-Delegation in Polen erwartet. Sie soll mögliche Standorte für dauerhafte amerikanische Militärbasen besichtigen. Vize-Verteidigungsminister Paweł Bejda betonte, es handele sich zunächst um eine Erkundung und noch nicht um eine Entscheidung. Polen werde mehrere Standorte vorschlagen und sei bereit, sich an der Finanzierung der Infrastruktur zu beteiligen. Ob eine oder mehrere Basen entstehen könnten, hänge auch von den operativen Planungen der NATO ab, so Bejda. Polen ist nach Einschätzung des Nachrichtenmagazins Der Spiegel zu einem Versuchsgelände für eine neue Form russischer Aggression geworden. Sabotage, Brandstiftungen und Cyberangriffe blieben unterhalb der Schwelle eines offenen Krieges, treffen Polen aber besonders stark. Als Beispiele nennt das Magazin den Brand des Warschau-Einkaufszentrums an der Mariwilska Straße im Mai 2024 und einen vereitelten Anschlag auf eine strategisch wichtige Bahnstrecke im November vergangenen Jahres. Moskau sehe Polen wegen seiner Unterstützung für die Ukraine als besonders entschlossenen Gegner, schreibt der Spiegel. Polen bereitet ein neues Hilfspaket für die Ukraine im Wert von 50 Millionen Euro vor. Es soll unter anderem die ukrainische Luftverteidigung stärken. Das Verteidigungsministerium in Kiew veröffentlichte die Zusage nach einer Online-Sitzung der sogenannten Rammstein-Gruppe. Auch weitere Partner kündigten neue Beiträge an. Großbritannien will 100 Millionen Pfund für amerikanische Rüstungsgüter bereitstellen und bis Jahresende weitere 95.000 Drohnen liefern. Die Niederlande sagten unter anderem 300 Millionen Dollar für die ukrainische Drohnenproduktion zu. Norwegen will ein bereits angekündigtes Paket für Patriot-Raketen finanzieren. Unterdessen haben russische Drohnen den ukrainisch-moldauischen Grenzübergang Starokasace im Gebiet Odessa angegriffen. Der Betrieb wurde ausgesetzt. Regionalgouverneur Oleg Kiper meldete 2 Tote und 3 Verletzte. Rettungskräfte brachten 16 Menschen in Sicherheit. Polen will die vorübergehenden Grenzkontrollen zu Deutschland und Litauen bis zum 30. März 2027 verlängern. Ein entsprechender Verordnungsentwurf des Innenministeriums befindet sich in der öffentlichen Konsultation. Die endgültige Entscheidung steht noch aus. Das Ministerium begründet die geplante Verlängerung mit anhaltenden Migrationsrisiken über Belarus und die baltischen Staaten sowie mit möglichen sekundären Migrationsbewegungen aus Deutschland. Kontrollen sind an 50 Orten an der deutsch-polnischen und an 13 Orten an der polnisch-litauischen Grenze vorgesehen. Polen hatte die Maßnahmen im Juli 2025 wieder eingeführt und seitdem mehrfach verlängert. Und neue Vorgaben für die Verpflegung in polnischen Schulen und Kindergärten sorgen für politischen Streit. Seit Anfang September müssen die Speisepläne mindestens einmal pro Woche Fisch und eine fleischlose Mahlzeit mit Hülsenfrüchten enthalten. Fleischgerichte dürfen beim Mittagessen höchstens zweimal pro Woche angeboten werden. Auch Zucker und Salz werden begrenzt. Zugleich sollen Kinder mehr Gemüse, Obst und Vollkornprodukte bekommen. Der frühere Ministerpräsident Mateusz Morawiecki kritisierte, den Kindern werde eine ideologisch motivierte Ernährung aufgezwungen. Bildungsministerin Barbara Nowacka wies die Vorwürfe zurück, die Regeln seien öffentlich konsultiert worden und sollten angesichts zunehmender Fettleibigkeit eine gesündere Ernährung fördern. Auch regionale Produkte polnischer Landwirte sollten dabei stärker berücksichtigt werden. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Warum legt sich Polens Regierung eigentlich für einen Milliardär mit dem Konzern Meta an, während sie beim Schutz der eigenen Medien vor Big Tech auffallend untätig bleibt? Und warum sollte Polen nach dem AfD-Wahlsieg weniger die Russland-Nähe der Partei fürchten als ihre Europapolitik? Mehr dazu nun in der Presseshow. Im Studio ist Jakub Kukler.
Damit der Staat funktioniert, muss man offenbar nur eines besitzen, sehr viel Geld. Mindestens eine Milliarde Dollar. Wer so reich ist, kann offenbar sogar erreichen, dass ein polnischer Minister in seinem Namen den Kampf mit einem Big Tech-Konzern aufnimmt, schreibt die Tageszeitung Głos Wielkopolski. Das zeigt der Fall von Rafał Brzoska, dem Milliardär und Gründer von InPost. Er warf Facebook vor, nicht ausreichend gegen Betrugsanzeigen vorzugehen, in denen mit Hilfe künstlich erzeugter Videos sein Gesicht und das seiner Ehefrau verwendet werden. Auch andere Prominente werden auf diese Weise missbraucht. Anders als für den Otto-Normalverbraucher wurde für Brzoska die Regierung aktiv. Sie forderte Meta, den Eigentümer von Facebook, zum Handeln auf und drohte später sogar mit Strafen. Bravo, kommentiert die Zeitung, denn beim Schutz der Medien vor den großen Internetkonzernen erweise sich dieselbe Regierung wie schon ihre Vorgänger als vollkommen hilflos. Während andere Länder Programme auflegen, um Medien und Urheber von den finanziellen Folgen der Dominanz von Big Tech zu schützen, geschehe in Polen kaum etwas. Die Regierung wolle zwar, dass die Internetkonzerne für die Nutzung fremder Inhalte zahlen, das Geld solle jedoch in den Staatshaushalt fließen und nicht direkt den betroffenen Urhebern zugutekommen. Auch bei der Umsetzung des Europäischen Medienfreiheitsgesetzes sieht die Zeitung Probleme. Aus dem geplanten polnischen Gesetz wurde das Verbot gestrichen, Kommunen eigene Medien betreiben zu lassen, also Medien, die mit Steuergeld finanziert werden und politischen Interessen dienen könnten. Und während die Politiker die Medien angeblich schützen wollen, geben sie Millionen für Eigenwerbung auf Plattformen aus, die amerikanischen oder chinesischen Oligarchen gehören. Sind die polnischen Minister also kurzsichtig oder handelt es sich um Kalkül? Die Zeitung lässt die Frage offen. Auch die Monatszeitschrift Wiech kommentiert die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt. Nach Einschätzung zahlreicher Experten ist ein nicht unbedingt formelles Bündnis zwischen der extremen Rechten und der extremen Linken, vertreten durch das BSW, das wahrscheinlichste Szenario, lesen wir. Die ehemalige Linkspolitikerin Sarah Wagenknecht verbindet ein linksgerichtetes wirtschafts- und sozialpolitisches Programm mit scharfer Kritik an europäischen und westdeutschen Institutionen und setzt sich zudem für eine Annäherung an Russland ein. Unklar ist allerdings, ob die AfD aus Imagegründen bereit wäre, ein solches Bündnis einzugehen. Für einen Teil ihrer Wählerschaft dürfte die linke Sarah Wagenknecht als mögliche Verbündete schwer akzeptabel sein. Freude über den Erfolg der AfD zeigte bereits der Multimilliardär Elon Musk, der die Partei seit langem offen unterstützt. Ähnlich reagierte Kirill Dmitriev, ein Berater Wladimir Putins, der auch an Gesprächen mit US-Delegationen über den Krieg in die Ukraine beteiligt war. Nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Marcin Kędzierski sollte man jedoch beachten, dass die engen Beziehungen der AfD zu Russland für Polen nicht unbedingt das größte Problem darstellen, das sich aus dem wachsenden Einfluss der Partei ergibt. Es gibt Stimmen, die den AfD-Erfolg als Erfolg Russlands bezeichnen. Auf einer bestimmten Ebene stimmt das. Bedeutet das aber, dass Deutschland nun sofort wieder enge Beziehungen zu Russland aufnehmen wird? Nein, meint Kędzierski. Seit 2022 habe sich die Einstellung der Deutschen erheblich verändert. Gerade auch angesichts der Drohnenangriffe blickten sie mit großem Misstrauen, teilweise sogar mit Angst auf Russland. Einfache historische Vergleiche führten daher häufig zu falschen Schlussfolgerungen. Eine mögliche Russlandsfreundlichkeit ist nicht unser Hauptgrund zur Sorge, so Kędzierski. Das größte Problem sieht der Kommentator vielmehr in der Haltung der AfD zur Europäischen Union. Ohne Deutschland gibt es keine europäische Integration. Die EU ist für Polen ein Segen, auch wenn sie manchmal unbequem ist und Kosten verursacht. Eine stärkere EU bedeutet ein stärkeres Polen. Deutschland habe jedoch bereits unter Olaf Scholz und nun auch unter Friedrich Merz versucht, auf den Aufstieg der AfD zu reagieren, indem es seine Europapolitik zunehmend nationalisierte. Das geschieht zum Schaden der EU und letztlich auch zum Schaden Deutschlands, meint Kędzierski. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba, für den Presseüberblick. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl. Damit zu unserem nächsten Thema. Jasna Góra in Częstochowa zählt mit mehr als 4 Millionen Pilgern im Jahr zu den bedeutendsten Marienwallfahrtsorten der Welt. Für viele gläubige Polen ist er zugleich ein patriotischer Erinnerungsort. Vor 70 Jahren versammelten sich dort Hunderttausende zum sogenannten Gelübde der Nation. Der höchste Würdenträger der polnischen Kirche fehlte. Stefan Wyszyński saß zu diesem Zeitpunkt in Haft. Wojciech Wyszyński mit den Einzelheiten.
Das Gelübde der Nation von Jasna Góra sei ein Aufruf zur Gewissenserforschung, zur Umkehr und zu einem Leben im Einklang mit dem Evangelium. Dies betonte Erzbischof Wojciech Polak am 26. August in Częstochowa. In seiner Predigt erinnerte der Primas von Polen an die Worte des Papstes Johannes Paul II., indem er auf die Notwendigkeit hinwies, immer wieder zu dem Mariengelübde zurückzukehren.
Królowo Polski, ponawiamy śluby ojców naszych i przyrzekamy.
Königin von Polen, wir erneuern das Gelübde unserer Väter und werden auf der Seite der Heiligkeit des Lebens und seiner Würde stehen. Wir wollen das Geschenk des Lebens annehmen und es hüten, pflegen und in jeder Phase dafür Sorge tragen. Königin von Polen, wir geloben.
I swoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.
Erzbischof Polak nannte die darin verankerten Werte, die Würde jedes Menschen, den Schutz und die Stärkung von Familie, die Sorge um die Erziehung der jungen Generation, soziale Gerechtigkeit sowie Respekt, Vergebung und gegenseitige Güte. Die diesjährigen Feierlichkeiten fielen mit dem 70. Jahrestag des Gelübdes der Nation zusammen. Während der Festmesse vor 2 Wochen wurde an den Text erinnert, den der Primas des Jahrtausends, Stefan Wyszyński, 1956 verfasst hat. Er selbst konnte an ihr damals nicht teilnehmen, weil er Häftling der kommunistischen Regierung war. Erzbischof Polak verwies auch darauf, dass der historischen Bedeutung der Ereignisse in Częstochowa immer noch zu wenig Rechnung getragen werde. Tatsächlich wird selbst in Polen dieses Thema nicht ausreichend berücksichtigt. Vorrang haben laut Historikern der 2 Monate zuvor blutig niedergeschlagene Posener Aufstand und die 2 Monate später erfolgte Machtübernahme durch Władysław Gomułka. Im Herbst 1955 hatte Primas Wyszyński bereits 2 Jahre in Einzelhaft verbracht. Die Behörden der Volksrepublik Polen, die ständig eine illegale Aktion mit dem Ziel der Befreiung des Primas befürchteten, wollten dies verhindern und verlegten ihren meistgesuchten Gefangenen immer wieder in unterschiedliche Klöster. So wurde Wyszyński nach seinem Aufenthalt in Stoczek Warmiński in das ehemalige Franziskanerkloster Prudnik in der Region Opole verlegt. Nach seiner Ankunft in diesem neuen Ort erkannte er, dass dies während der ersten Phase der schwedischen Sintflut im Jahr 1655, also genau 300 Jahre zuvor, zur Zeit des größten politischen und moralischen Niedergangs der Nation, ebenfalls der Zufluchtsort des Königs Jan des II. Kazimierz Vasa gewesen war. In Wyszyńskis Kopf reifte anschließend eine Idee heran. Das Mariengelübde des polnischen Königs muss wiederholt werden. Wie einst der König, dachte Kardinal Wyszyński darüber nach, wie die Nation von einer doppelten Knechtschaft befreit werden könne. Der Invasion fremder Mächte und der sozialen Unterdrückung.
Historycy mówią o tym, że ona się, to się nasila od 48 roku.
Seit 1948 wurden die Repressionen gegen die katholische Kirche in Polen verschärft. Vor Wyszyński jedoch hatten die Kommunisten Angst, auch wenn sie ihn schließlich inhaftierten. Ihm selbst war vollkommen klar, dass die brutale Doppelbesatzung von 1939 bis 1945 sowie die darauffolgenden 12 Jahre eines brutalen Stalinismus, die er doch auch selber zu spüren bekommen hatte, moralisch nur mit den schlimmsten Momenten des Niedergangs der Nation, des Niedergangs während der schwedischen Sintflut oder der Teilungszeit vergleichbar waren. Sein ganz persönlicher Sieg war es, dass er diese schlimmen Zeiten überdauert hatte, später noch gar weiter seine Funktion ausüben konnte.
Represje państwa komunistycznego i przetrwał je.
Meint der Warschauer Historiker Paweł Skibiński. Eine Zeit lang war der Primas des Jahrtausends hin und her gerissen. Er war sich unsicher, ob es angebracht wäre, die Erneuerung des Mariengelübdes aus dem Gefängnis heraus zu initiieren. Er fragte sich, ob er dies nicht lieber erst nach seiner endgültigen Entlassung tun sollte. Schließlich aber kam er zu dem Schluss, dass der heilige Paulus seine besten Texte doch ebenfalls im Gefängnis geschrieben habe. Kardinal Wyszyński verfasste seinen Text im Mai 1956. Der Primas gab ihn einer der Schwestern zur Abschrift und dann ließ er ihn nach Częstochowa weiterleiten. Und nun begann der vielleicht unbekannteste, aber zugleich bewegendste Teil dieser Geschichte. Es ist der Beginn einer geheimen, ja wenn nicht gar konspirativen Kampagne. Von Jasna Góra aus wurden Briefe an polnische Gemeinden verschickt. Darin wurde zu den Feierlichkeiten am 26. August eingeladen. Die kommunistischen Behörden haben wohl etwas geahnt, kannten aber keine Einzelheiten. Dann waren sie doch sehr überrascht, als sie plötzlich sahen, dass Hunderttausende Polen aus dem ganzen Land Richtung Jasna Góra strömten. Die tatsächliche Anzahl wurde erst deutlich, als sie die Stadt erreichten. Die ältesten Einwohner von Częstochowa erinnern sich, dass der Bahnhof dicht gedrängt war mit Menschen, die aus Zügen aus ganz Polen ausstiegen. Die Pilger konnten sich nur ganz langsam zum Hellen Berg fortbewegen. Viele von ihnen erreichten ihn erst nach 2,5 Stunden, obwohl er nur 2 Kilometer vom Bahnhof entfernt war.
To rozpowszechnienie właśnie nierzeczywistych opinii, znaczy doniesień.
Die Menschen sahen, dass die von den Behörden in Umlauf gebrachten Nachrichten über einen kleinen Gottesdienst nicht der Wirklichkeit entsprachen. Die Pilger waren überall. Sie belagerten alle Beichtstühle. Priester mussten Beichten in der Sakristei abnehmen. Aber nicht nur dort. Es gab keine Beichtstühle mehr. Die Geistlichen mussten ihre Dienste auf den Stufen oder irgendwo in den Ecken an den Mauern verrichten. Ungefähr 200 Priester nahmen gleichzeitig die Beichte ab. So etwas gab es vorher nicht in der Geschichte Polens. Dennoch wird nur allzu selten heute daran erinnert, weil die Erinnerung oder das Interesse daran nur so lange anhalten, wie das Handy-Akku oder der WLAN-Zugang.
Czas trwania baterii w telefonie albo zasięg Wi-Fi.
Glaubt der Journalist Jan Pospieszalski. Am Ende der Heiligen Messe wurde das von Wyszyński verfasste Gelübde der polnischen Nation verlesen. Nach jedem Absatz wiederholte die Menge von Hunderttausenden feierlich: Königin von Polen, wir geloben. Der überaus tiefgründige und lehrreiche Text von Primas Wyszyński ist heute noch lesenswert. Er thematisierte darin alle wichtigen Bedrohungen, denen die Polen damals ausgesetzt waren. Der Stuhl, auf dem er in Jasna Góra Platz nehmen sollte, war leer, aber mit Blumen übersät. Das Oberhaupt der Kirche saß zu dieser Zeit eingesperrt in einem Kloster in Komańcza. 2 Monate später kehrte er, wenn man so will, siegreich nach Warschau zurück und konnte die polnische Kirche noch weitere 25 Jahre leiten. An diesem Augusttag des Jahres 1956 begannen die psychischen Wunden vieler Polen zu heilen. Dieser Prozess wurde dann während der Millenniumsfeierlichkeiten von 1966 weitergeführt. Seinen vorläufigen Höhepunkt fand er 12 Jahre später in der Ernennung Karol Wojtyłas zum Papst. Schließlich wurde 1980 die Solidarność-Bewegung gegründet, die vielleicht als der endgültige Triumph der spirituellen Wiedergeburt der polnischen Nation gelten kann. Diese begann aber zweifelsfrei am 26. August 1956 in Jasna Góra.
Wojciech Hosiński erinnerte an das Gelübde der Nation vor 70 Jahren. Im Beitrag fällt auch der Name jener Epoche, die in Polen bis heute als ein Tiefpunkt der Geschichte des Landes gilt, die schwedische Sintflut des 17. Jahrhunderts. Wo aber lagen die Ursachen dieses Niedergangs? Wir gehen dafür noch einmal ein Jahrhundert weiter zurück, zu Polen im goldenen Zeitalter der Renaissance, einer Zeit des kulturellen Aufbruchs, der Toleranz und der großen Jagiellonen. Doch hinter dem Glanz verbargen sich politische Versäumnisse, deren Folgen die Geschichte Polens noch lange prägen sollten. Mehr dazu nun in einer Archivsendung aus dem Jahr 1966.
Über das Polen der Renaissance schrieb im 16. Jahrhundert der große holländische Humanist Erasmus von Rotterdam. Ich gratuliere dem polnischen Volk, das einstmals für barbarisch gehalten, jetzt in den Wissenschaften, im Recht, in der Religion, in den Sitten und in allem anderen, was von Barbarei am entferntesten ist, so blüht, dass es mit den ersten und kulturellsten Völkern der Welt rivalisieren kann. Die riesige Toleranz, Gewissens- und Gedankenfreiheit, das Aufblühen der Wissenschaft und Kunst, entfallen in die Regierungszeit der großen Jagiellonischen Dynastie, insbesondere die Regierungsjahre der beiden letzten Könige dieser Dynastie, Sigmund des Alten und seines Sohnes Sigmund August. Polen war damals eine Großmacht, multinational, ein reicher Staat. Das 16. Jahrhundert war das goldene Zeitalter der polnischen Kultur. Bot jedoch die Regierung dieser beiden kulturellsten, aufgeklärtesten polnischen Könige die Garantie der künftigen Macht Polens? Diesem Problem widmete der bedeutende polnische historische Schriftsteller Paweł Jasienica 2 vortreffliche Essays: Das Polen der Jagiellonen und Der letzte Spross des Geschlechts. Wir lesen dort unter anderem: Ein gerechtes Urteil über die Jagiellonen gehört wohl zu unerfüllbaren Aufgaben. Die Jagiellonen waren ein Herrscherhaus, das sich aus, an ihrer Zeit gemessen, sehr merkwürdigen Menschen zusammensetzte. Sie regierten im Mittelalter und in der Renaissance, befleckten ihre Hände nicht mit Blut und stellten in dieser Hinsicht eine in ganz Europa, Land auf, Land ab, absolut einzigartige Erscheinung dar. Die Geschichte der katholischen Kirche könnte sich glücklich schätzen, hätten alle damaligen Päpste auf demselben Niveau der Menschlichkeit gestanden wie diese polonisierten Litauer. Andererseits aber schreibt Jasienica über die politische Unzulänglichkeit dieser Könige. Sie haben keine solide politische Arbeit erlernt. Anderswo haben die Monarchen die Macht des Adels gebrochen, ihn zur Respektierung des Rechts gezwungen. Bei uns flehte der Adel die Monarchen, sie möchten mit ihm bei der Festigung des Rechts und Konsolidierung des Staates zusammenarbeiten. Sogar wenn wir annehmen, dass Paweł Jasienica in seinem Urteil stark übertreibt, müssen so oder so die Ursachen des späteren Untergangs Polens im 18. Jahrhundert in dem politisch vergeudeten 16. Jahrhundert gesucht werden. Die Aufgaben übrigens, die sich den polnischen Herrschern des 16. Jahrhunderts stellten, waren sehr ausgedehnt und kompliziert. Da stand der riesige, multinationale, aus der Union Polens und Litauens entstandene Staat. Doch das innere Gefüge dieses imposanten Gebildes war schwach. Kompliziert waren auch die Grenzprobleme des Vereinigten Polnisch-Litauischen Königreiches. Der Großadel engagierte sich im Osten und Südosten und vernachlässigte gänzlich die Politik in Bezug auf die westlichen und nördlichen Gebiete. Es bestand die reale Möglichkeit, die deutsche Gefahr abzuwenden durch die gänzliche Liquidierung und Einverleibung des preußischen Staates an der Ostsee, den einst der kriegerische deutsche Ritterorden widerrechtlich und heimtückisch auf slawischen Landen errichtet hatte. Aber weder der König noch der Senat und die Schlachter nutzten die sich bietende Gelegenheit. Nach den vielen siegreichen Kriegen seiner Vorgänger begnügte sich Sigmund der Alte damit, dass Preußen lediglich die Lehnshoheit der polnischen Könige anerkannte. Der tatkräftige Herzog von Preußen, Albrecht Hohenzollern, konnte die ihm eingeräumte allzu große Freiheit dazu ausnützen, um die künftige große Macht dieses deutschen Bollwerks an der Ostsee aufzubauen. Die letzten Jagellonen, Sigmund der Alte und Sigmund August, unternahmen auch nichts, um die Grundsätze des polnischen Parlamentarismus zu regeln, was in der Zukunft zur Verfälschung der Prinzipien der parlamentarischen Freiheit führte. Die Könige stützten sich in zunehmendem Maße nicht auf die Schlachter, die damals die bürgerlichen Tugenden hochhielt, sondern auf die Magnaten, diese für den Staat gefährlichste gesellschaftliche Schicht, die fremden Einflüssen zugänglich und nur auf ihre familiären Interessen bedacht war. Nur die Gattin Sigmund des Alten, die kluge, praktische Königin Bonna aus dem italienischen Hause Sforza, versuchte den Magnaten Widerstand zu leisten und betrieb eine entschieden antideutsche Politik. Leider hat diese Adeptin der besten europäischen Schule der Herrscherkunst in Polen kein Verständnis gefunden. Die von bezahlten deutschen Agenten ausgestreuten Verleumdungen über ihre angebliche Neigung, Gift als politisches Instrument anzuwenden, wurden im Lande lange Zeit hindurch für wahr genommen und haben sogar in den Werken späterer polnischer Dichter und Schriftsteller, die diese Epoche behandelten, Eingang gefunden. Noch mehr Missverständnisse und Mythen entstanden in unserer Literatur zum Thema der Liebe und unbesonnenen Vermählung des letzten Jagellonen mit Barbara Radziwiłłówna. Es nimmt nicht Wunder, dass dieses romantischste Ereignis in der Geschichte der polnischen Königsgeschlechter zum Thema von Dichtungen und Trauerspielen solcher Art wurde wie Barbara Radziwiłłówna von Alojzy Feliński. Dieser den Interessen des Staates zuwiderlaufende, in seinen Folgen tragische Entschluss des Königs festigte das Magnatengeschlecht der Radziwiłł, dem die bald danach verstorbene Barbara entstammte. Die Radziwiłłs bekamen den König in ihre Hände. Doch urteilen wir nicht allzu streng über Sigmund August. Er war ein typischer Vertreter der Renaissance, der seinen individuellen Gefühlen und Gefallen Vorrang vor den Pflichten des Königs gab, dessen essentieller Sinn darauf beruhte, die Volksgemeinschaft zu regieren und für ihr Wohl zu sorgen. Das europäische Mittelalter sah in der Einzelperson einen Teil der gesellschaftlichen Gruppe. In der Zeit der Renaissance wurde der Mensch zur Individualität. Paweł Jasienica schrieb im Buch »Das Polen der Jagellonen«: »Mit Sigmund August kann sich die Geschichte Polens rühmen, und gleichzeitig sollte sie sich seiner manchmal schämen. Hohe Kultur, breite Horizonte, edle Toleranz, aber in Fragen der Kontinuität der staatlichen Struktur geradezu gedankenlos, unverantwortlich in hohem Maße.«
Eine Aufnahme aus dem Archiv des polnischen Rundfunks aus dem Jahr 1966. Nächste Woche hören Sie an dieser Stelle Teil 2 des Beitrags. Und das war's auch schon für heute aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Deniso. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do słyszenia. Wir hören uns.